Ein Kind mit vielen Namen, da kann es sich nur um Jesaja 9, Vers 5 und 6 handeln. Und ich lese diesen Text einmal und wir werden uns dann mit dem näher befassen. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Und das sind die Namen, die ihm gegeben werden. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Wir haben im Grunde diesen Text heute schon ein paar Mal gehört in den Liedern, dem Lied vom Anfang aus dem Messias und dann auch eines der Lieder, das wir gesungen haben, baute auf diesen Text auf diesen vielen Namen des Kindes, das uns geschenkt ist. Ein Kind mit vielen Namen. Ganz ungewöhnlich ist das nicht, dass jemand mehr als einen Namen hat. Jesus steht damit keineswegs allein auf weiter Flur. Sehen Sie sich mal diese Beispiele an. Ich habe den Komponisten, das ist ein Komponist aus dem 18. Jahrhundert, den habe ich immer gemocht, nur schon wegen seinem Namen. Christoph Willibald Ritter von Gluck, klingt irgendwie großartig. Das sind immerhin vier Namen, wenn wir mal von dem von absehen. Oder gucken Sie mal hier. René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke. Später hat er sich dann verdeutscht, statt René Rainer genannt. Rainer Maria Rilke. Das sind immerhin sieben Namen, ein deutscher Dichter aus dem 19. Anfang 20. Jahrhundert. Oder sehen Sie mal hier. Albert Maria Lamoral Miguel Johannes Gabriel Prinz von Thurn und Taxis. Das ist das jüngste Oberhaupt der Adelsfamilie Thurn und Taxis. Jetzt haben wir schon neun Namen. Das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Passen Sie mal auf. Karl Theodor Maria Nikolaus Johann Jakob Philipp Franz Josef Silvester Freiherr von und zu Guttenberg. Das ist unser deutscher Verteidigungsminister. Im Geburtsregister stehen diese zwölf Namen. Ist enorm, nicht? Erstaunlich. Die Adligen haben auch ihre Last zu tragen, nicht nur die einfachen Leute. Ja. Was die Anzahl der Namen betrifft, die Quantität, da wird also Jesus von manchem anderen übertroffen. Aber was die Qualität der Namen angeht, da nimmt es keiner so schnell mit ihm auf. Das werden wir uns gleich genauer ansehen. Vorher vielleicht noch eine kleine Vorbemerkung zum Thema Namen überhaupt. Nicht in unserer Vorstellung sind Namen oft etwas rein Äußerliches. Goethe lässt seinen Faust sagen, Name ist Schall und Rauch. Und damit will er sagen, der Name allein sagt eigentlich noch überhaupt nichts aus über den, der ihn trägt, über sein Wesen, über seinen Charakter. Oder wir sagen, ich kenne den nur dem Namen nach. Und damit wollen wir sagen, ich kenne ihn nicht persönlich. Ich weiß nicht, wie er als Person ist. Ich kann dir nicht sagen, wie er wirklich ist und wie er sich wirklich verhält. Ich kenne ihn nur dem Namen nach. Name und Person sind bei diesen Redewendungen zwei Paar Stiefel, beinahe das Gegenteil. Der Name ist sowas wie eine Hülse, aber welche Person dahinter steckt, in der Hülse steckt, das muss man erst herausfinden. Das gibt der Name noch nicht her. Oder man sagt, auf einen klangvollen Namen kann man nichts geben. Nicht? Der Kerl trägt zwar einen Adelstitel, Professor ist er auch, aber sein Benehmen ist total ungehobelt und menschlich ist er eine Niete. Namen sind sowas wie ein Etikett, das auf eine Ware aufgeklebt wird. Da steht dann zum Beispiel von freilebenden Hühnern, steht auf der Eierschachtel, hoffentlich stimmt's. Ein skrupelloser Geschäftemacher, der könnte ja das Etikett ohne weiteres auch auf Eier kleben, die aus einer Legebatterie stammen. Das ist zunächst nur ein Etikett, der Name. Das ist bei uns Menschen tatsächlich so. Da ist eine Kluft zwischen Name und Person. Bei Gott ist das völlig anders. Wenn die Bibel vom Namen Gottes spricht, dann meint sie Gott selber. Nicht? Gott ist ja zunächst unsichtbar für uns. Er ist ungreifbar, er ist undenkbar. Wir haben keine Ahnung, wie wir uns Gott vorstellen müssen. Gott ist einfach irgendwie das ganz andere, das viel größere. Wir haben keine Ahnung, wie er wirklich ist. Gott selber muss uns sagen, wie er ist. Und das tut er genau damit, dass er sich Namen gibt. Der Allmächtige, der Ewige, der Retter. Die Namen sind sozusagen Gottes Mitteilung über sich selber, seine Selbstoffenbarung. Mit den Namen Gottes wird Gott für uns konkret, er wird fassbar, er wird denkbar. Wir gewinnen eine Vorstellung von Gott. Und bei Gott ist es eben so, dass seine Namen sich haargenau decken mit seinem Wesen, seinem Charakter. Die Namen Gottes sind die Brücke, auf denen wir uns Gott nähern können. Wenn Gott keinen Namen hätte, da wüssten wir gar nicht, wie wir von ihm reden sollen. Ist ganz interessant, in 2. Mose 3, die Geschichte mit dem Dornbusch, der brennt. Und Mose, der davor steht und Gott begegnet ihm und spricht aus dem Dornbusch und sagt, ich schicke dich zum Pharao, damit du mein Volk befreist. Und dann sagt ja Mose, die Leute von Israel werden mich fragen, wer hat mich denn geschickt? Wie heißt denn dieser Gott? Was ist sein Name? Was soll ich ihnen antworten? Nicht? Wenn er keinen Namen hat, was soll er sagen? Irgendein unbekanntes Wesen, das wir nicht definieren können? Ein Geist? Was ist sein Name? Was soll ich ihnen antworten? Und da sagt Gott zu Mose, sage zum Volk Israel, der ich bin. Wir haben das ja auch schon im Lied gehört. Der ich bin oder der ich bin da oder der ich bin für euch da, hat mich zu euch geschickt, soll Mose sagen. Jahwe, der ich bin, der immer da ist, der ewige Gott. Ohne Namen können wir Gott nicht näher kommen. Im Alten Testament sagt Gott immer wieder, dass Jerusalem oder genauer der Tempel in Jerusalem der Ort ist, wo sein Name wohnt. Wohnt im Tempel wirklich nur der Name Gottes? Steht am Tempeltor einfach nur das Namensschild Gott und im Übrigen ist der Tempel leer, unbewohnt? Nein, im Tempel wohnt Gott selber. Aber eben nicht ein beliebiger Gott, nicht einer, den wir uns ausdenken, dem wir Namen geben nach unserem Gutdünken, sondern der Gott, der sich selber einen Namen gegeben hat, der sich offenbart hat, damit man weiß, wer er ist und wie er ist. Und dieser Gott mit diesem Namen, der wohnt im Tempel. Im Tempel soll mein Name wohnen, also ich selber, aber so, wie ich mich offenbart habe. Paulus schreibt im Römerbrief, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ist eigentlich ein bisschen sonderbar formuliert. Warum sagt er nicht viel knapper und eigentlich klarer? Jeder, der den Herrn anruft, wird gerettet werden. Warum sagt er, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden? Ist das nicht einfach ein bisschen umständlich? Fast ein bisschen missverständlich? Dieser Umweg über den Namen, das sieht ja fast so aus, als würde es genügen, dass man den Namen ausspricht. Und schwupps ist man gerettet. Der Name als Mantra, als Zauberformel. Nein, so hat Paulus das natürlich nicht gemeint. Wenn er nicht einfach sagt, den Herrn anrufen, sondern den Namen des Herrn anrufen, dann will er nicht abschwächen. Dann will er nicht die Sache leichter machen oder irgendwie auf eine Formel bringen, sondern er will intensivieren. Er will erklären. Nicht irgendeinen Herrn anrufen, sondern den Herrn, der sich offenbart hat, der uns gesagt hat, wie er ist, der uns seinen Namen gegeben hat und dessen Charakter wir kennen und von dem wir wissen, dass er gerecht ist und liebevoll und treu. Also, wenn er sagt, den Namen des Herrn anrufen, dann steigert das eigentlich noch die kürzere Form, den Herrn anrufen. Welchen Herrn? Den, von dem wir den Namen kennen und wissen, wie er ist. Oder Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, alles, was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun. Muss man also einfach am Schluss vom Gebet sagen, im Namen Jesu? Und dann wird das Gebet erhört? Ist das wie so ein Automat, wo man oben das Geld reinsteckt und dann sage ich, im Namen Jesu und zieh raus und ich habe die Erfüllung? Das wäre ein rein mechanisches, ein heidnisches Vorgehen. Eine magische Vorstellung, als müsste man nur die richtige Formel kennen und das Simsalabim, das Abakadabra und dann öffnet sich die Tür zu Gottes Schatzkammer wie von Zauberhand. Und alle meine Wünsche sind erfüllt. Ist klar, so geht das nicht. Und das meint Jesus auch nicht. Im Namen Jesu beten, das heißt eigentlich, sich klar machen, wer dieser Jesus ist, zu wem ich eigentlich bete. Was sein Charakter ist und was er tut. Eben der Name steht für den Namensträger. Und wenn ich im Namen Jesu bete, muss ich nicht einfach eine Formel anhängen, sondern mir überlegen, zu wem ich bete. Ich bete zu dem, der mich mehr lieb hat als irgendjemand sonst. Ich bete zu dem, der aus Liebe zu mir sein Leben für mich hergegeben hat. Ich bete zu dem, der gerecht ist und unbestechlich. Ich bete zu dem, der alle Macht hat im Himmel und auf der Erde. Das heißt das, im Namen von Jesus beten. Eben der Name offenbart uns, wer Gott ist, wer Jesus ist. Und wenn unser Text Jesaja 9 dem Kind Namen gibt, dann sind das nicht einfach ein paar nette, fromme Etiketten, die diesem Baby aufgeklebt werden. Diese Namen drücken wirklich aus, was das Kind ist. Sie bringen sein Innerstes zum Vorschein, seinen Charakter, seinen Auftrag, seinen Beruf. Vier Namen bekommt das Kind. Manche zählen auch fünf Namen. Das ist nicht ganz klar aus dem Hebräischen, ob es vier oder fünf sind. Ich sage jetzt mal vier, meistens wird es auch so übersetzt. Vier Namen. Und genauer gesagt vier Doppelnamen. Namen, die immer aus zwei Elementen bestehen, wenn man es genau nimmt. Damit ist natürlich eins klar, diese Namen sind keine Rufnamen. Der Rufname dieses Babys, das war Jesus. Das hatte der Engel sowohl zu Maria gesagt, als auch zu Josef. Du sollst das Kind Jesus nennen. All die anderen Namen, auch der Name Immanuel aus Jesaja 7, das sind mehr oder weniger Titel, Ehrentitel. Schon Namen, aber Namen, die sozusagen verdeutlichen, wer dieser Jesus ist, der eben Jesus genannt wird. Jesus selber ist ja auch ein Name, der zusammenfasst, worin der Auftrag dieses Gottessohnes besteht. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Jesus heißt Retter, ganz einfach. Und der Engel sagt dazu, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das ist der Auftrag von Jesus. Der Name sagt uns etwas über den Namensträger, über sein Wesen und seine Arbeit. Jetzt, bevor wir weitergehen, weil heute Weihnachten ist und bei Weihnachten schmückt man ja alles so ein bisschen, habe ich gedacht, ich schmücke die Predigt auch aus mit zwei, drei Liedern, die wir uns anhören, Weihnachtslieder, gesungen von dem Kalmus-Ensemble aus Leipzig. Es sind Lieder, die wir kennen, aber neu arrangiert und manchmal haben sie so ein bisschen so herbe, chromatische Töne. Ich hoffe, Sie stören sich daran nicht. Das ist unter anderem, damit wir die Weihnachtslieder nicht allzu süßlich empfinden. Das ist ja schnell die Gefahr, vor allem das Letzte, das wir uns da noch anhören, Stille Nacht. Man kann das fast gar nicht mehr hören, weil das so süß ist. Und Sie singen es auf eine neue Weise, dass es nochmal wirklich, dass man zuhören kann und es nochmal neu hört. Also, wir hören uns jetzt ein Lied an und dann geht's weiter mit der Predigt. Möchte ich kurz noch etwas zu dem einleitenden Satz sagen. Uns ist ein Kind geboren. Ist merkwürdig, wie die Geburt hier betont wird. Jesaja hätte ja auch einfach sagen können, Gott wird uns den Messias schicken. Eines Tages wird der Retter auftreten. Dann hätte man sich das so ausmalen können, dass der Messias plötzlich da ist. So wie aus der unsichtbaren Welt plötzlich in unserer sichtbaren Welt auftaucht, so wie im Alten Testament die Engel, die Gott schickte, plötzlich dastanden. Man sah sie nicht kommen. Sie traten unvermittelt aus ihrer Welt in unsere. Wenn Jesaja das so gesagt hätte, eines Tages wird der Messias auftreten oder kommen, dann hätten wir das wahrscheinlich so erwartet und hätten gedacht, das ist seiner Größe angemessen, dass er einfach plötzlich dasteht. Er ist ja schließlich der Himmelsbote schlechthin. Nein, sagt Jesaja, er wird als ein Kind geboren werden. Und jetzt Achtung, wenn ein Kind geboren wird, dann hat es eine Mutter, eine menschliche Mutter. Dieses Kind trägt gleichzeitig aber auch den Namen starker Gott. Es ist Gott in Person, es hat Teil an Gottes Sein und Gottes Wesen. Und merken wir was? Hier ist das Geheimnis der Jungfrauengeburt angedeutet. Maria, die Mutter von Jesus, und Gott, der Vater von Jesus. Und hier ist das Geheimnis angedeutet, dass Jesus in einem Atemzug wahrer Mensch ist und wahrer Gott. Da steckt in diesem scheinbar so völlig harmlosen, alltäglichen Satz, ein Kind ist uns geboren. Da steckt die ganze Theologie der Inkarnation drin. Alles, was wir über die Menschwerdung von Jesus wissen müssen, das finden wir in diesem Vers, wenn wir nur drüber nachdenken. Und dann gefällt mir noch was an diesem Satz: Ein Kind ist uns geboren. Da steckt ein Wörtchen drin, das eigentlich überflüssig ist. Es würde ja reichen zu sagen, ein Kind ist geboren. Das wäre eine gute deutsche Aussage, eine klare Sache. Aber Jesaja sagt, ein Kind ist uns geboren, für uns geboren. Gott hatte ja einen Plan, als er Jesus auf die Erde schickte. Und dieser Plan hat mit uns zu tun. Jesus kam für uns. Er kam nicht einfach, um der Engelwelt zu imponieren. Er kam nicht einfach, um die Herrscher wegzuradieren. Er kam nicht einfach, um seine Muskeln spielen zu lassen und einen göttlichen Kraftakt zu vollbringen, damit alle begreifen, was der Unterschied ist zwischen Gott und Mensch. Nein, er kam uns zuliebe. Er kam uns zugute. Er kam für uns. Er kam, weil er uns helfen wollte. Heraus aus unserer Schuld, heraus aus unserer Unfreiheit, heraus aus unserem Kreisen um uns selber. Der Plan Gottes mit Jesus hat mit uns zu tun. Sonst wäre Jesus gar nicht gekommen. Er kam uns zugute. Uns ist ein Kind geboren. Jesus selber hat sein Kommen nur den Tod gebracht, aber uns hat es das Leben gebracht. Übrigens hat das Jesaja schon zwei Kapitel vorher so gesagt. Sie wissen, der Name Immanuel, Jesaja 7,14. Es könnte ja auch dort einfach heißen, er heißt El. El heißt Gott. Das würde ja stimmen, aber er heißt Immanuel, mit uns ist Gott. Das ist sein Name. Wieder die Kombination Gott für uns. Gott kommt unsretwegen auf die Erde. Und genauso sagt das auch der Engel zu den Hirten von Bethlehem. Er sagt nicht einfach, heute ist in der Stadt Davids ein Retter geboren. Der Christus, der Messias, der Herr. Was sagt er? Euch ist heute in der Stadt Davids ein Retter geboren. Das andere wäre ja auch richtig, aber er sagt, euch ist ein Retter geboren. Der Engel will nicht nur informieren, der steht nicht nur da wie so ein Nachrichtensprecher und gibt eine Meldung durch, da ist ein Retter geboren. Nein, er berichtet von etwas, was unmittelbar mit den Hörern zu tun hat, mit den Hirten auf dem Feld. Er bringt ihnen ganz persönlich ein Geschenk. Deswegen sagt er, euch ist ein Retter geboren. Und Jesaja sagt, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Zu Weihnachten macht Gott uns ein Geschenk. Er macht uns seinen Sohn zum Geschenk. Ihr kennt dieses Weihnachtslied, lobt Gott ihr Christen allzugleich. Da wird das so schön ausgedrückt. Lobt Gott ihr Christen allzugleich in seinem höchsten Thron, der heut schließt auf sein Himmelreich und schenkt uns seinen Sohn. Das ist das Geschenk Gottes zu Weihnachten. Ein Kind ist uns geboren. Noch was zu dieser ersten Zeile. Ich habe, so oft ich das jetzt vorgelesen habe, auch ganz zu Anfang, ein Wort immer ausgelassen. Haben Sie es bemerkt? Das allererste Wort, denn. Denn ein Kind ist uns geboren. Denn. Da müsste man also jetzt lesen, was vorher steht. Offensichtlich ist dieser Vers über das neugeborene Kind nicht ein Einzelvers. Der steht nicht isoliert da. Das war nicht eine Ankündigung für sich. Jesaja hat sich nicht irgendwann hingestellt und gesagt, Leute, hört mal her, ein Kind ist uns geboren. Nein, diesen Worten ging etwas voraus. Die Ansprache, die lief schon. Diese Worte sind Teil einer längeren Predigt. Mit dem Denn wird etwas begründet. Was denn? Das ist nun ganz interessant. Wir haben einfach nicht die Zeit, aber wenn man den Abschnitt vorher liest, das ganze Kapitel 9, dann stellt man fest, dass insgesamt dreimal denn steht. Jedes Mal wird etwas begründet, denn begründet ja. Das geht so los. Das Volk Gottes leidet schon ewig lang unter fremden Mächten. Damals die Assyrer, nachher die Babylonier. Und es hat überhaupt kein Licht am Ende des Tunnels mehr gesehen. Und jetzt sagt Gott, ihr werdet wieder jubeln, ihr werdet wieder von Freude erfüllt sein. Warum? Denn, hier kommt das erste Denn, sagt der Text, denn du, Gott, zerbrichst das Joch der Fremdherrschaft. Gott befreit sie von der Unterdrückung, sie können wieder frei atmen, die Sonne scheint ihnen wieder. Wie beseitigt Gott denn die Unterdrückung? Indem er dem Krieg ein Ende macht. Denn, heißt es dort im Text, die Soldatenstiefel und die blutbefleckten Soldatenmäntel werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Und wenn Gott sogar die Mäntel und Stiefel der Soldaten vernichtet, wie viel mehr die Schwerter und die Speere, die Schilde und Lanzen, die Maschinengewehre und die Bomben, die Panzer und die Raketen? Also, wie beseitigt Gott die Unterdrückung? Nicht indem er neue Unterdrückung schafft, nicht indem er die Unterdrücker unterdrückt. Gott schafft den Krieg ab. Nur so kommt wirklich Frieden zustande. Gott antwortet auf Hass nicht mit Hass, auf Arroganz nicht mit Arroganz, auf Gleichgültigkeit nicht mit Gleichgültigkeit. Er verfährt total anders, als menschliche Herrscher das tun würden. Er hat nicht einen neuen Krieg geplant, als er Jesus auf die Erde schickte. Er hat Frieden geplant, umfassenden Frieden, Frieden für alle Völker. Und wie gelingt ihm das? Gelingt das, indem er an alle gutwilligen Menschen appelliert? Gelingt das, indem er eine faszinierende Friedenslehre aufstellt? Nichts davon. Es gelingt ihm durch eine Person. Es gelingt ihm, indem er Jesus in die Welt kommen lässt. Denn, sagt unser Text, denn ein Kind ist uns geboren. Sehen Sie, die Begründung in dem ganzen Abschnitt geht immer tiefer. Es ist wie, als würde eine Schicht nach der anderen freigelegt, bis der tiefste Grund genannt ist, bis das Fundament erreicht ist. Auf welche Weise macht Gott Schluss mit der Unterdrückung? Indem er den Krieg abschafft. Indem er alle Feindschaft abschafft, alle Gewalt. Wie kann Gott mit aller Gewalt Schluss machen? Indem er seinen Sohn schickt. Gottes Sohn hat Gewalt nicht mit Gegengewalt bekämpft. Ganz im Gegenteil. Er reagierte nicht mit Beschimpfungen, als er beschimpft wurde. Er drohte nicht mit Vergeltung, als er leiden musste. Er, der Mächtige, der allmächtige Gott, gab nach, ließ sich beschimpfen, ließ sich auspeitschen, ließ sich ans Kreuz nageln, ließ sich hinrichten. Scheinbar eine Niederlage auf der ganzen Linie. Aber was sagt der Hebräerbrief? Durch den Tod, durch diese scheinbare Niederlage, hat er den entmachtet, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübte, nämlich den Teufel. Der Tiefpunkt war der Wendepunkt. Die göttliche Strategie der Ohnmacht hatte sich aller menschlichen, aller teuflischen Macht als überlegen erwiesen. Und genau das sagt Paulus im 1. Korintherbrief. Hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. So, bevor wir uns jetzt die vier Doppelnamen noch ansehen, hören wir noch mal ein Lied, wieder von diesem Ensemble Kalmus. Namen oder Ehrentitel von Jesus noch ein bisschen genauer an. Der erste Titel, der erste Name, wunderbarer Ratgeber. Normalerweise hatte ein Herrscher immer einen Kreis von Ratgebern um sich, von Beratern. Das ist so, wie heute ein Kanzler oder Präsident eben seine Minister hat. Den Außenminister, den Innenminister, den Finanzminister, den Wirtschaftsminister. Das sind seine Berater. Aber dieser König, dieser angekündigte Messias, braucht keinen fremden Rat. Er ist selber der Ratgeber par excellence. Seine Ideen sind nicht zu übertreffen. Er fasst selber die besten Pläne. Er trifft die klügsten Entscheidungen. Er hat selber das Programm zur Rückeroberung der Welt entworfen. Er ist dafür von niemand abhängig. Er ist auf niemand angewiesen. Jesus ist immer nur der Ratgeber, er ist nie der Ratsuchende. Zwei Kapitel später, Kapitel 11, sagt Jesaja über diesen angekündigten Messias, auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn, der Geist des Rates. Dort steht im Hebräischen dieselbe Wortwurzel wie hier bei Ratgeber. Deshalb also ist der Messias so ein wunderbarer Ratgeber, weil Gottes beratender, planender Geist ihn erfüllt. Er ist mit aller Weisheit ausgestattet, die nötig ist, um sein königliches Amt gut auszuüben und um die Rettung von uns Menschen durchzuführen. Paulus sagt in Römer 11 einmal, da bricht er sozusagen im Jubel aus, wie er nachgedacht hat, was Gott alles so macht. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Und jetzt kommt's: Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Er braucht keine Berater. Gott ist es, von dem alles kommt. Ja, wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott muss sich nicht bei jemandem bedanken, danke für den Tipp. Jesus selber gibt die besten Tipps. Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen, sagt Paulus in Römer 11 am Schluss des Kapitels. Und weil Jesus eben so voller Weisheit ist und voller guter Ratschläge, kann er alle die beraten, die selber ratlos sind. Und wenn wir ehrlich sind, dann sind wir das alle ab und zu ratlos. In der Bibel finden wir die besten Ratschläge für unser Leben. In der Bibel ist ja auch festgehalten, was Jesus gelehrt hat, dieser wunderbare Ratgeber. Und jetzt noch mit dem Wunderbar. Da wird nicht nur gesagt, dass Jesus einen wunderbaren Plan für uns hat und für die ganze Welt. Nicht nur die Pläne und Ratschläge von Jesus sind wunderbar. Nein, der Ratgeber selber ist wunderbar. Er ist ein Wunder, ein einziges Wunder. Und das trifft ja buchstäblich auf Jesus zu. Er ist der menschgewordene Gott. Er in seiner Person ist das Wunder schlechthin. Ganz Mensch und ganz Gott, so geheimnisvoll. Und doch so nötig zu unserer Rettung. Der zweite Name, starker Gott. Diese Bezeichnung kommt im Alten Testament ziemlich häufig vor und immer wird damit Gott, also Gott der Vater, bezeichnet. Nur ein Kapitel später in Jesaja 10 verwendet Jesaja diesen Titel für Gott. Er sagt, ein Rest von Israel wird zurückkehren, was übrig geblieben ist von den Nachkommen Jakobs, kehrt um zu dem starken Gott. Da steht genau das Gleiche im Hebräischen, der starke Gott. Und genau diesen Titel verwendet er jetzt für das Kind, das uns gegeben wird. Das lässt nur eine Schlussfolgerung zu. Dieses Kind ist selber Gott in Person. Nicht nur, es steht Gott nahe, nicht nur, es hat göttliche Gedanken, nicht nur, es arbeitet im Auftrag Gottes. Es ist Gott in Person, der starke Gott. Und weil es der starke Gott ist, deswegen ist eben auch der Messias mit aller Macht ausgestattet. Und das ist gut so. Wir sagten ja, er ist erfüllt mit Weisheit, aber nicht, was nützt die größte Weisheit, wenn einem die Hände gebunden sind? Als König braucht man nicht nur Klugheit, man muss auch Macht haben, um die beschlossenen Pläne zu verwirklichen. Weisheit ohne Macht wäre nutzlos. Und Macht ohne Weisheit wäre zerstörerisch. Aber Jesus besitzt beides, Weisheit und Macht. Und er setzt beides dafür ein, uns Menschen wieder in Gemeinschaft mit Gott zu bringen. Jetzt der dritte Name, ewiger Vater. Der Messias ist wie ein Vater für uns. Das heißt, er geht so behutsam und so fürsorglich mit uns um, wie das ein guter Vater mit seinen Kindern tut. Jesus wacht über uns, er beschützt uns, er versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Und das tut er nicht nur hier auf der Erde, das wird er auch nach diesem Leben tun, in alle Ewigkeit. Denn eben er ist der ewige Vater, das heißt, seine Vaterschaft wird nie ein Ende haben. Er wird immer für uns da sein. Und eigentlich sagt das noch zu wenig. Jesus ist nicht nur wie ein Vater zu uns, er ist unser Vater. Jesus hat seine Jünger Kinder genannt. Wir sind seine Kinder. Ihm verdanken wir unser Leben, unser neues Leben. Ihm verdanken wir unsere Wiedergeburt. Und dieses neue Leben, das ist eben ein Leben, das nicht nur jetzt auf dieser Erde gilt. Wir haben es ein bisschen schöner mit Jesus. Das ist ein ewiges Leben. Das wird erst richtig schön im Jenseits. Und Jesus kann uns ewiges Leben geben, eben deshalb, weil er der ewige Vater ist. Das ist der dritte Name. Und jetzt der letzte, der vierte. Friedensfürst. Mit diesem Namen, mit diesem Titel ist das Ziel erreicht. Es geht um Frieden. Nicht? Das ist sozusagen die Kulmination, der Gipfel der ganzen Titel, die Jesus bekommt. Frieden. Solange diese Welt besteht, hoffen die Menschen auf Frieden. Es ist schrecklich, aber ununterbrochen herrscht irgendwo Krieg. Ununterbrochen sterben Menschen auf dieser Erde, irgendwo auf irgendeinem Schlachtfeld. Wir merken das gar nicht, aber es ist Tatsache. In Afrika, in Asien, in Südamerika, überall werden ständig Menschen umgebracht. So viel Leid, so viel Abschied nehmen, so viele Wunden, so viele Schmerzen, so viel Hass und Bitterkeit, so viel Angst, so viele Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Jesus hat sich zum Ziel gesetzt, Frieden zu bringen. Und Jesus wird dieses Ziel erreichen, weil er von allen, als allererster von allen Kaisern und Königen, von allen Präsidenten und Kanzlern wirklich gerecht regiert. An der Wurzel von all diesem Unfrieden steht Ungerechtigkeit, Ungleichbehandlung, Lieblosigkeit, Hass. Aber Jesus ist der Erste und Einzige, der wirklich gerecht regiert. Seine Welt ist eine Welt voll Gerechtigkeit. Und deshalb wird sein Reich ein Friedensreich sein, das alle Völker umschließt. Die Bibel sagt, Gott ist ein Gott des Friedens. Aber es geht ja nicht nur um Konflikte zwischen Völkern. Wenn wir ehrlich sind, dann entdecken wir diese Kriegsschauplätze oft ganz im Privaten. Vielleicht sogar bei uns persönlich, zwischen Ehepartnern, zwischen Eltern und Kindern, zwischen Geschwistern, zwischen Angestellten, zwischen Boss und Untergebenem. So viele Kleinkriege, so oft tut man sich weh. Und wenn man die Leute fragt, dann wollen sie alle im Frieden miteinander leben, weil alle wissen, dass Frieden viel, viel schöner ist als dieser ewige und elende Streit. Jesus hat sich zum Ziel gesetzt, auch hier Frieden zu bringen. Und wenn wir anfangen, uns an Jesus auszurichten, dann kann und wird Frieden in unsere Beziehungen untereinander einkehren. Und dann gibt es noch eine Ebene, wo Frieden einziehen muss. Das ist die tiefste Ebene, der Friede zwischen Mensch und Gott. Das ist die Urbeziehung. Die bestand als allererstes nicht die in der Horizontale zwischen uns, sondern die in der Vertikale zu Gott, die Urbeziehung. Und genau diese Beziehung ist am gründlichsten gestört. Und solange die nicht geheilt ist, wird auch kein dauerhafter Friede unter uns Menschen entstehen. Jesus hat sich zum Ziel gesetzt, genau diesen Frieden wiederherzustellen. Und durch seinen stellvertretenden Tod hat er das Fundament dafür gelegt. Wer an Jesus glaubt, wer sein Leben Jesus anvertraut, der bekommt Frieden mit Gott. Paulus sagt das so: Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Jesus bringt Frieden vom Mensch mit Gott. Das ist eigentlich das erklärte und das wichtigste Ziel, für das er kam. Und darum gehört übrigens auch für uns zum echten Frieden der unerbittliche Kampf gegen die Sünde. Wer mit der Sünde Frieden schließt, der wird nie echten Frieden erleben. Denn Jesus ist gekommen, um das Werk des Teufels zu zerstören, und das Werk des Teufels ist, uns zur Sünde zu bringen. Nur Jesus ist imstande, es mit der Sünde aufzunehmen und mit dem, der hinter der Sünde steckt, eben der Satan. Das ist auch der Grund, warum übrigens die ganzen irdischen Machthaber zu viel versprechen, wenn sie uns Frieden versprechen. Sie können uns gar keinen Frieden geben, denn sie können das Grundproblem nicht lösen, die Sünde. Das kann nur Jesus. Und deswegen ist Jesus der einzige Machthaber, der wirklich Frieden herstellen kann. Frieden, das ist der Kulminationspunkt all unserer Hoffnungen. Das ist der Kulminationspunkt von Gottes Plan. Auf Frieden läuft alles hinaus, was der Friedensfürst unternimmt. Wie heißt es in dem Weihnachtslied? Wir vergessen das immer, was da so steht. Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe, und jetzt kommt's. Und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Nicht Kriege auf der Erde oder irgend sonst was. Dafür kam Jesus, Frieden herzustellen. Und was hat er zu seinen Anhängern gesagt, als er ging? Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Und was sagt Paulus später dann im Epheserbrief? Christus selbst ist unser Friede. Christus ist der Inbegriff vom Frieden. Jesus selber ist der Friede in Person. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Für das kam Jesus. Das ist wunderbar. Jesus kam nicht, um die Welt zu richten. Er kam, um die Welt zu retten. Jesus kam, um Frieden herzustellen. Das ist sein Ziel. So, ich habe noch ein Schlusswort, aber bevor ich das sage, hören wir uns noch ein letztes Lied an. Stille Nacht, heilige Nacht. Noch eine kleine Schlussüberlegung. Wir haben jetzt die vielen Namen gesehen, die dieses Kind, das Gott uns schenkt, bekommt. Nicht, wenn wir an das Kind denken, das uns geboren ist, dann sehen wir ja immer die Krippe vor uns. Und da liegt dieses kleine Jesus-Baby drin. Und wenn man an das Kind in der Krippe denkt, da muss man ehrlich sein, dann wollen die Namen gar nicht so richtig passen. Da liegt also das eben geborene Baby in seiner ganzen Hilflosigkeit, mit seiner schrumpeligen Haut, mit seinem kläglichen Geschrei, seinen zittrigen Händchen und Füßchen. Wunderbar. Ja, dieses Kind, so gewöhnlich es auch aussieht, ist ein Wunder. Nicht nur, dass es als kleines Baby zur Welt kam, es ist ein ganz anderes Wunder noch. Es ist der eine und einzige Gottessohn. Ratgeber? Das Kind braucht doch jetzt erstmal von allen Seiten Rat und Hilfe. Ja, dieses Kind soll unsere große Hilfe werden. Wenn wir je in Not geraten, dürfen wir zu ihm kommen. Kein Mensch und kein Abgott kann uns helfen. Nur Jesus weiß immer Rat. Starker Gott, dieses hilflose Baby? Ja, wenn dieser kleine Mensch heranwächst, dann wird sich zeigen, dass er voll Macht und Weisheit ist, erfüllt mit dem Geist Gottes. Ewiger Vater? Ein Kind? Soll unser Vater sein? Ja, so wird das kommen. Jesus ist nicht auf uns angewiesen, wir sind auf ihn angewiesen. Und er sorgt gut für uns. Und die beste Fürsorge ist die, dass er uns ewiges Leben anbietet. Friedensfürst? So ein kleines Wesen will mal Frieden schaffen, wie soll das denn zugehen? Ja, wartet's nur ab. Sein Friedensreich beginnt in den Herzen und es wird einmal die ganze Welt umfassen. Es gab im Leben von Jesus noch einmal eine Situation, wo diese Namen mindestens genauso wenig zu passen schienen wie bei seiner Geburt. Und das war, als er am Kreuz hing. Wo blieb denn da das Wunder? Wusste Jesus sich jetzt keinen Rat mehr? Was war aus seiner Macht geworden? Was hatte dieses grässliche Sterben noch mit Frieden zu tun? Und doch, wenn man drüber nachdenkt, dann muss man sagen, gerade am Kreuz trug Jesus alle diese Namen zurecht. Wenn er sie irgendwo zurechtgetragen hat, dann dort am Kreuz. Es gibt kein größeres Wunder, als dass einer, der am Kreuz hängt, der Erlöser ist. Das war ein Ärgernis für die Leute, aber das war Gottes Plan. Der Gekreuzigte ist der Erlöser. Das ist ein Wunder. Es gibt keinen besseren Rat, keinen besseren Plan im Kampf gegen die Sünde, als dass Gott sie stellvertretend für uns wegnimmt. Wir selber hätten sie nie aus der Welt schaffen können. Das ist das Programm Gottes schlechthin, der Ratgeber. Nie war Jesus stärker, der starke Gott, nie war er stärker als in seiner scheinbaren Ohnmacht. Jesus trug am Kreuz die Sünde der Welt. Was ist das für eine Last? Wie stark war Jesus, dass er diese Last tragen konnte? Und durch seinen Tod besiegte er den Tod. Wie stark war Jesus am Kreuz, dass er den besiegt hat, der stärker ist als alle Menschen, mit dem wir nie fertig werden. Alle sind wir dem Tod unterworfen. Und am Kreuz hat Jesus diese Macht besiegt. Und ewiger Vater, nie war Jesus ein fürsorglicherer Vater als dort am Kreuz. Er hätte nie etwas Besseres für uns tun können. Dort hat er unsere tiefste Not beseitigt. Dort hat er für unsere Befreiung gesorgt. Und am Kreuz ist er unser Friedensfürst geworden. Am Kreuz hat er die Welt mit Gott versöhnt. Hier hat er Frieden gestiftet, den Frieden, den eben nur er geben kann. Ich lese zum Abschluss einfach noch einmal diese Verse. Und ich lese diesmal auch den nächsten Vers noch mit. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Und das sind die Namen, die ihm gegeben wurden. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Macht weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Er wird auf dem Thron Davids regieren und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben, weil er mit Recht und Gerechtigkeit regiert. Der Herr, der allmächtige Gott, hat es so beschlossen und wird es tun. Amen. Amen.